HR2 Kultur. Doppelkopf.
Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute der Komponist und Jazzklarinettist Rolf Kühn. Rolf Kühn, herzlich willkommen bei Doppelkopf.
Vielen Dank.
Sie sind einer der wenigen international bekannten deutschen Jazzmusiker, neben Ihrem Bruder Joachim und Albert Mangelsdorf vielleicht, doch ein musikalischer Freigeist, wie gerade zu hören war. Und das war das Titelstück des aktuellen Albums Yellow and Blue. Am Piano ist Frank Chastnier, am Bass Lisa Wulff und Tupac Mantilla Percussion. Herr Kühn, Blue steht ja eher für die melancholischen Töne. Was verbinden Sie mit Yellow?
Hoi. Also, was ich mit Yellow verbinde, ist zunächst mal wirklich in dem Falle das offene Spiel. Mhm. Und es sind ja leise Töne dabei, ganz sparsam gestreut. Das nenne ich Blue.
Aha.
Ja. Und wenn es rasant wird und brillanter im Spiel, technisch, also aufwendiger, sagen wir mal so, dann sind wir beim Yellow gelandet.
Passen wunderbar zusammen diese beiden Farben, Yellow and Blue, so wie das aktuelle Album heißt von Rolf Kühn, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mit fast 90 Jahren, Herr Kühn, sind Sie einer der ältesten noch praktizierenden Jazzmusiker in Deutschland. Alle Achtung. Was hält Sie so fit, die Musik?
Nur die Musik. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Die Musik ist der treibende Keil und die Inspiration ist durch die Musik und die Neugierde, die man für diesen Beruf ein Leben lang haben sollte.
Ja.
Nicht viele haben diese unbändige Neugierde. Und ich glaube, ich habe das zum Lebenselixier.
Also ein Nostalgiker oder ein Traditionalist sind Sie beileibe nicht. Immer am Puls der Zeit, auch musikalisch oder gerade musikalisch. Wir befinden uns hier in einem Studio des Deutschlandradios Berlin, früher RIAS. Und hier ist quasi auch Ihr musikalisches Wohnzimmer, Herr Kühn, also so eine Art Probenraum. Seit 65 Jahren kommen Sie hier täglich hin und proben, wenn Sie nicht gerade auf Tournee sind. Und das kommt auch nicht von ungefähr, denn Sie haben ja eine Geschichte in diesem Hause hier. Sie gehörten nach dem Zweiten Weltkrieg zu den jungen Solisten des RIAS Tanzorchesters, waren erster Solist hier. Spielen Sie tatsächlich jeden Tag?
Täglich. Ob Wind, Wetter, Schnee, Regen, Sonnenschein, ganz egal. Ich gehe in mein altes Studio hier im RIAS, wo damals die RIAS Big Band produziert hat. Und das ist heute ein Konferenzraum, um genau zu sein, Konferenzraum Dresden heißt der.
Aha.
Und da setze ich meine Stunden ab und mit Freude ab vor allen Dingen.
Das glaube ich, das sind ja auch optimale Bedingungen.
Das sind optimale Bedingungen und ich kann Sachen ausprobieren, sie verwerfen, annehmen für die nächste Produktion oder sich Gedanken machen, wie soll die Instrumentation aussehen für die nächste Platte.
Also Sie sind immer schon mit einem Ohr beim nächsten Projekt.
Ich bin schon längst
beim
nächsten.
Oder mit beiden Ohren.
Schon längst beim nächsten.
Ja, so hört es
und
sich an.
Das macht es halt spannend und hält wach und macht mir eine ganz große Freude nach wie vor. Übrigens, 65 Jahre, das waren geschmeichelt von Ihnen.
Noch länger.
Ich bin genau das erste Mal in dieses Haus gekommen. 1950 und wir haben 2019.
Also jetzt. 69 Jahre.
69
Jahre. 69
also
Jahre.
Fast nicht 70 zu fassen. Jahre. Also enorm. Ich denke manchmal, wenn ich die Stufen nach oben gehe, ins alte Studio, ich sage, hier warst du vor fast 70 Jahren. Also.
Ist unvorstellbar.
Unvorstellbar.
Das ist ja auch ein schönes Haus, davon ganz
aber
abgesehen.
Aber natürlich.
Schön gelegen im Park, im Grünen.
Ja.
Der Jazz-Klarinettist Rolf Kühn ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und erzählt uns gleich von seinem Leben, von seinem atemberaubenden Leben. In den 50er Jahren waren Sie einer der ersten deutschen Jazzmusiker, die New York erobert hatten. Sie spielten bald mit sämtlichen Jazzgrößen dort. Schließlich auch mit Benny Goodman, aber dazu kommen wir gleich noch, bis sie wieder nach Deutschland ganz zurückkamen, um mit ihrem Bruder, dem Jazzpianisten Joachim Kühn, in die Welt des freien Spiels vorzustoßen. Mehr dazu erzählen Sie uns bitte noch. Bleiben wir noch einen Moment beim Hier und Heute, Herr Kühn.
Ja.
Welche Musik haben Sie uns noch mitgebracht von dem neuen Album Yellow and Blue?
Also, wir könnten zum Beispiel Angel Eyes spielen.
Angel Eyes.
Oder die wunderbare Nummer von Joni Mitchell, From Bursa's Now. Damit beginnt die Platte. Ganz simpel mit einem langen Klaviersolo und nur Klarinette dazu. Kein Schlagzeug, kein Bass. Also das kann ich jetzt spontan anbieten, die beiden Sachen.
Also nicht Angel Eyes à la Sinatra, sondern lieber Both Sides Now. A la Joni Mitchell.
Wie Sie das möchten.
Dann hören wir das doch jetzt. Both Sides Now. Schöner Kontrast, das war auch ein Stück von dem Album Yellow and Blue von Rolf Kühn und Both Sides Now, angelehnt an Joni Mitchell, so heißt der Titel von ihr. Rolf Kühn, Sie sind 1929, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 1929 in Köln geboren. Ihr Vater war Varieté-Künstler, fast wären Sie ja auch in seine Fußstapfen getreten. Die Mutter hatte einen kleinen Tabakladen, später in Leipzig, da sind sie irgendwann hin umgezogen. Und dieser Laden wurde 1938 zerstört von den Nazis in der sogenannten Pogromnacht. Wie kam die Musik in ihr Leben in dieser Zeit?
Die Musik kam eigentlich durch meinen Vater. Wie gesagt, Sie haben das vollkommen richtig gesagt, ich wollte Artist werden, wollte Akrobat werden wie mein Vater. Und da kam mir auf die Idee, also man könnte ja den zukünftigen akrobatischen Akt ein bisschen auflockern, indem ich zum Beispiel Akkordeon spiele oder irgendein anderes Instrument.
Ja.
Und ich habe das also als Achtjähriger nicht so richtig voll und ernst genommen. Aber er sagt, du wirst jetzt zunächst mal einen Klavierlehrer finden und Klavier spielen lernen, das ist die Grundlage.
Mhm.
Und dann könnte man eventuell auf andere Instrumente übergehen. Und das haben wir gemacht und habe mich dann schon in diesen jungen Jahren sehr in die Musik verliebt. Hatte einen großartigen Lehrer, der nicht nur das Klavierspielen beherrschte und mir versucht beizubringen, sondern alles, was dazugehört, Instrumentationslehre, Musikgeschichte, Dirigieren schon. Ich konnte mir schon als Achtjähriger vorstellen, wie das sein wird, vor einem großen Orchester zu stehen und zu dirigieren.
Was ja später dann auch so kam. Also darüber reden wir noch.
Wir reden noch darüber. Ja, und das war wunderbar. Also ich dachte im Geiste, ich mache Kopf- und Handstände und spiele nebenbei dann ein jeweiliges Instrument. Möglicherweise auch ein Blasinstrument, eine Posaune, Trompete. Aber
es war aber dann die Klarinette. Warum ausgerechnet die Klarinette?
Ich habe ja alles ausprobieren dürfen. Also auch Trompete und wie gesagt Schlaginstrumente.
Saxophon ja auch.
Akkordeon. Saxophon habe ich dann viele Jahre in Benny Goodmans Band zum Beispiel gespielt. Durfte aber auch ab und zu Klarinette spielen. Und er war neugierig, sagen wir mal, auf junge Musiker, die sein Instrument ausgewählt
haben. Ja, ist klar. Aber warum haben Sie damals als Kind ausgerechnet dieses Instrument ausgewählt, die Klarinette? Die ist ja dann zu Ihrem Hauptinstrument geworden.
Ja, also bevor ich in die Schule musste, morgens Punkt 8, ob Winter, Sommer, Hitze oder Kälte, lief damals offensichtlich Westdeutschen Rundfunk oder NDWR, glaube ich.
Ja, NWDR.
NWDR, richtig. Und da lief also Albert Vossen und seine Solisten und der hatte einen Klarinettisten dabei. Und ich habe mein Leben lang niemals rausgekriegt, wer das eigentlich war. Bis heute.
Müsste man mal nachforschen. Lässt sich vielleicht rausfinden.
Gut, also ich kümmere mich weiter drum, in jedem Fall. Und das hat mir richtig gefallen. Und gutmütig, wie mein Vater war, als ich ihm erzählte, ich habe eine Klarinette gehört, das hätte ich gern, das Instrument. Das hat doch kein Problem, dann gehen wir morgen mal los und versuchen, eine zu kaufen.
Also Ihr Vater hat da nie gesagt, so Junge, jetzt entscheide dich mal. Sie konnten alles machen, was Sie wollten.
Es gab keine Bremse. Wunderbar. Und wir fanden noch eine und wir fanden sogar einen passenden Lehrer, nämlich der Solo-Klarinettist vom Leipziger Wandhausorchester, der mich von null auf unterrichtete. Nun, im Gegensatz zu heute war ich damals doch, also man sagt das schöne deutsche Wort, stinkend faul. Ich habe also fast nicht geübt, nur eine Stunde, bevor ich wieder zu ihm musste zum Vorspielen. Ja. Das hat er natürlich gemerkt und schrieb dann einen Brief an meine Eltern. Also wenn Ihr Sohn weiter untätig ist während der Woche und seine Aufgaben nicht erfüllt, muss ich leider den Unterricht niederlegen.
Offenbar hat der Brief eingeschlagen bei Ihnen.
Der hat eingeschlagen und ab da wurde der Ehrgeiz geweckt. Und wie man sieht, er hat bis heute
gehalten. Nur, Sie waren da 12 Jahre alt, als Sie mit der Klarinette begonnen haben. Ja. Wer oder was hat denn dann Ihr Herz bzw. Ihr Ohr für den Jazz geöffnet?
Ach, das war eine Begegnung mit einer jungen Pianistin in Leipzig nach dem Krieg. Die Amerikaner haben ja Leipzig damals erobert und es entstanden schon amerikanische Clubs. Und ich spielte in so einem Club und spielte Klarinette, das bisschen, was ich konnte, auch Saxophon. Und eines Tages kam eine junge Dame auf mich zu, also geschminkt wie Nina Hagen in ihren guten Tagen. Hat sich sogar gereimt und sagte, du spielst eigentlich ganz nett. Aber ich würde dir gern mal eine Platte vorspielen mit einem wirklich guten Klarinettisten. Wie ermutigend. Und da hat sie mich eingeladen in ihr Elternhaus und spielte mir die allererste Benny Goodman-Platte vor, die ich jemals gehört habe.
Und die hieß, glaube ich, Hallelujah.
Woher wissen Sie das? Toll.
Ja, also. Ich habe mich ein bisschen erkundigt.
Gut. Sie hieß wirklich Halleluja, das stimmt. Und ich war also fasziniert von der Leichtigkeit, von der Tongebung, von dieser wirklich tollen Selbstverständlichkeit, wie der Mann improvisierte. Und hatte den Mut, also das hat 3 oder 4 Monate gedauert, Note für Note von dieser Platte schlicht und einfach zu stehlen.
Und wie hieß diese junge Dame?
Die hieß Jutta Hipp.
Jutta Hipp.
Ja.
Die später ja auch in Frankfurt und in New York aktiv war.
Richtig, aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich überhaupt nicht, dass sie Musik machte. Das hast du auch nie erzählt, übrigens.
Komisch. Ja.
Ja. Sie spielte dann in Europa mit Hans Koller lange. Dann wanderte sie aus und hatte in New York ihr eigenes Trio. Mhm. Wurde gefeatured von Leonard Ferre, dem berühmten Impresario und Kritiker. Und sie war dann später, als ich nach New York kam, im Mai 1956, die erste Anlaufstelle für mich, weil ich überhaupt niemanden kannte.
Herr Kühn, wenn wir noch ein bisschen in Ihrer Kindheit bleiben. Ihr Vater wurde ja, bevor Sie so richtig loslegten mit der Musik, ja noch mit einem Auftrittsverbot belegt, weil er sich geweigert hatte, sich von ihrer jüdischen Mutter scheiden zu lassen. Er landete im Arbeitslager. Beide haben überlebt, sowohl den Krieg als auch den Holocaust, obwohl viele Verwandte von ihnen im KZ umgekommen sind.
Das ist richtig.
Nur, wie haben Sie diese Erlebnisse oder haben Sie diese Erlebnisse, Herr Kühn, als Kriegskind, haben die Ihre Musik, Ihr Klarinettenspiel beeinflusst, vielleicht sogar bis heute?
Nein, dass wir alle wahnsinnig unglücklich und verängstigt in die Zukunft blicken mussten. Es hat jetzt keinen direkten Einfluss auf die Musik gehabt. Ganz einfach, ich war zu jung dafür, mich da
hinein zu versetzen. Die Nazis haben ja den Jazz als entartete Musik eingestuft, in Anführungsstrichen. Wie haben Sie es dann geschafft, während dieser Zeit da dran zu bleiben und weiter zu üben? Sie mussten das ja heimlich tun.
Also zunächst mal wurde ich auch von den beiden Lehrern, von denen ich gesprochen habe, Hans Berninger, der Klarinettist vom Gewandhausorchester, hat mich also wirklich auch heimlich unterrichtet, weil galt als Halbjude. Und der andere Lehrer, Arthur Schmidt-Elser, für Klavier, Musikgeschichte und so weiter, der hat das auch heimlich gemacht. Das hätten sie nicht tun dürfen, laut Gesetz. Und
das war auch gefährlich für die.
War gefährlich, aber sie glaubten offensichtlich, dass ich Talent habe.
Rolf Kühn ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und dann hören wir jetzt nochmal von Ihrem aktuellen Album was, Yellow and Blue?
Zum Beispiel das Duo mit dem kolumbianischen Perkussionisten Tubac Mantilla könnten wir spielen. Nur er und ich. Das heißt Conversation 3. Und er macht Body Percussion. Das heißt, er hat überhaupt kein Instrument, sondern den ganzen Rhythmus, den wir jetzt gleich hören, macht er mit dem Körper. Es klingt aber, als ob er 10 Instrumente spielt.
Das war Conversation 3 von dem aktuellen Album Yellow and Blue, obwohl genau genommen waren es ja nur zwei, die hier miteinander Konversation gemacht haben, musikalische Konversation, nämlich Rolf Kühn an der Klarinette und Tupac Mantilla. Ja, das war die sogenannte Body Percussion, was er da gemacht hat. Und zwar ausschließlich Körpergeräusche, haben Sie mir vor dem Stück erzählt, Herr Kühn. Ja, das muss ja ein wahnsinniges Bild abgeben, wenn er hier mit allen Körperteilen agiert. Der Körper als Instrument.
Könnte man sagen.
Rolf Kühn ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. 1946, Herr Kühn, Sie waren 17 Jahre alt.
Ja.
Da hatten Sie bereits Auftritte beim Radio in Leipzig und 2 Jahre später waren Sie Saxophonist und Klarinettist der Big Band des Senders Leipzig. Und abermals 2 Jahre später, Anfang 20, erster Saxophonist beim Rias Tanzorchester und dann 1953 beim ersten Deutschen Jazzfestival in Frankfurt waren Sie auch zugegen.
Richtig, ja.
Ja, und 1956, ich zähle jetzt so viele Zahlen, aber es ging ja nun wirklich Schlag auf Schlag bei Ihnen.
Ja.
1956 ging es ab in die USA. Wie sind Sie darauf gekommen, in die USA zu gehen? War ja kein gewöhnlicher Schritt zu dieser Zeit.
Es war zunächst mal ein mutiger Schritt.
Ja. Mit Sicherheit.
Mit mittelmäßig bis schlechten Englischkenntnissen, bis man freundlich so nennen. Und ohne jemanden in diesem Land zu kennen.
Ja, was hat Sie so zuversichtlich gemacht, dass Sie dort in Anführungsstrichen landen können?
Wenn man schon den Mut hat, dahin zu gehen, muss man gleichzeitig, glaube ich, eine große Portion Selbstbewusstsein mitbringen. Sonst sollte man da vielleicht nicht hinfahren.
Sie waren von sich überzeugt?
Ja, in vielen Dingen, nicht in allem. Das ist richtig. Mhm. Ja, und natürlich kann man das nicht ohne weiteres machen, ohne einen Bürgen.
Ja.
Und das ergab sich so, es kassierte hier in Berlin in den Funkturmhallen ein amerikanisches Wasserballett. So 30, 40 Mädchen, Kunstspringen und also alles Mögliche machten die. Und ich lernte eine der Damen kennen und ich mit meinem Wörterbuch versuchte ihr klarzumachen, dass ich gern nach Amerika kommen würde, um mit Benny Goodman oder Tommy Dorsey oder meine eigenen Bands, das werde ich eines Tages mal machen, sagte ich zu ihr.
Sie hatten ja schon große Pläne.
Ja, ich hatte große Pläne. Und das amerikanische Wasserballett fuhr natürlich dann nach dem Gastspiel zurück nach Amerika und bekam von der Mutter der wahnsinnig netten Dame einen Brief, dass sie von ihrer Tochter gehört hat, ich würde gern kommen, würde gern in Amerika leben und meine musikalischen Kenntnisse da auszubringen, um zu lernen und was weiß ich alles. Mhm. Und sie würde die Bürgschaft übernehmen für mich. Das hat diese wildfremde Dame gemacht. Also die Tochter hieß Elisabeth und habe sie immer telefonisch auf den Laufenden gehalten. Also morgen spiele ich da vor und dann spiele ich da und da. Und also sie wussten über mich genau Bescheid, wo ich bin. Habe sie aber niemals wieder gesehen.
Schade.
Leider.
Naja gut, das war ja auch nicht ganz billig, dieses Unterfangen. Allein der Flug hat ja damals schon wahnsinnig viel gekostet.
Hat viel gekostet.
Konnte ja kaum einer sich leisten.
Ja, und vor allem die Umtauschzahl. Mhm. Also für einen Dollar musste man 4,20 Mark, um genau zu sein, zahlen. Mhm. Und das Geld war im Nu alle, was ich so ein bisschen zurechtgelegt hatte. Und was machst du dann? Ja, dann habe ich unterrichtet, habe ich also Kinder Klavierspielen beigebracht und alles Mögliche gemacht.
Naja gut, eine kleine Anlaufstelle hatten Sie ja schon.
Durch
Jutta Hipp, von der wir eben schon mal die Rede hatten. Die war ja schon da und konnte Sie ein bisschen am Händchen nehmen. Aber dennoch, in der Welthauptstadt des Jazz sich zurechtzufinden als ein Junge aus Leipzig, sage ich jetzt mal, das war bestimmt nicht einfach. Zu der Zeit, das habe ich irgendwo gelesen, haben 30.000 Musiker in New York Ende der 50er Jahre, haben dort eine Arbeit gesucht. Und Sie haben es geschafft, obwohl zwischendurch haben Sie auch mal als Schuhverkäufer gearbeitet.
Das stimmt. Ja, als Damenschuhverkäufer.
Ja. Und Sie haben sogar Marilyn Monroe mal beliefert.
Ja, mit 20 Paar Schuhen.
Ja, und konnten Sie Kontakt zu ihr aufnehmen?
Nein.
Haben Sie sie gesehen?
Sie wohnte auf der East Side mit ihrem damaligen Mann Arthur Miller. Mhm. Und ich war bewaffnet mit diesen 20 Paar Schuhen. Und natürlich nur über Anmeldung. Sie hatte den Wunsch geäußert, sich Schuhe anschauen zu dürfen.
Ja.
Natürlich nicht in dem Geschäft dazu ist.
Dafür war sie zu bekannt.
Zu bekannt. Mhm. Und die wollte sie also nach Hause geliefert haben. Und klingelte dann und die Tür öffnete sich und da saß sie vielleicht 10 Meter weit weg auf einem Trainingsfahrrad, sitzen, aber immerhin, sie war in der Nähe.
Ja, diesen Blick haben wahrscheinlich nicht viele Männer genießen können. Ja, es gab ja aber noch eine Sache damals in den USA, Ende der 50er Jahre. Es gab ja die sogenannte Rassentrennung noch.
Ja.
Wirklich Apartheid auch in den USA. Und die meisten Jazzmusiker waren ja schwarz. Wie sind Sie bei denen angekommen? Als Weißer, gab es da irgendwelche Probleme oder ging das alles glatt?
Das ging alles sehr glatt in New York, weil das ist schlicht und einfach der Schmelztiegel. Also ich habe nichts von Rassenunterschiede und Farbunterschieden feststellen können. Entweder war man akzeptiert als schwarzer Musiker oder als Weißer, wie auch immer, oder nichts. Also es ging pur um die persönliche Leistung.
Sie haben allerdings auch schon in den größten Clubs gespielt, sogar in Harlem waren Sie.
Ja, im ältesten Jazzclub New Yorks, der hieß Schmals Paradise. Und da traten also damals schon Charlie Parker, Dizzy Gillespie, die ganz großen schwarzen Namen.
Ja.
Es war ungewöhnlich, dass ein weißer junger Mann noch dazu aus Leipzig kommt, im tiefsten Harlem, im ältesten Jazzclub New Yorks, auftrat.
Ja.
Nicht?
Na ja.
Und da stellen sich Dinge sehr rasant raus, ob man akzeptiert wird oder nicht. Und ich sah nur schwarze Gesichter, Damen wie Herren natürlich. Und ich wurde voll in diesem Laden akzeptiert. Und es mag daran gelegen haben, dass ich zwei schwarze junge Musiker in der Band hatte. Nämlich Jimmy Garrison, der später mit Coltrane zusammenkam. Und Pete LaRocca, einer der bekanntesten damaligen Superschlagzeuger New Yorks. Und der Pianist war weiß und ich war weiß. Und offensichtlich die schwarze Clique, die da verkehrte, mochten die Musik. Wir hatten ein Engagement für 14 Tage und blieben schließlich 4 Wochen. Das habe ich als Auszeichnung empfunden.
Also
damals.
Das können Sie auch guten Gewissens so empfinden. Es ist ja im Nachhinein, kann man es noch nachvollziehen, was das für eine Auszeichnung war.
Ja.
Allerdings, Sie gastierten auch dort, Herr Kühn, mit Caterina Valente. Schade, dass sie nicht dabei geblieben ist. Und Sie waren Solist bei dem Posaunisten Tommy Dorsey. Und irgendwann rief Benny Goodman zum Vorspiel. Oder Sie haben sich beworben. Ich weiß nicht genau, wie es gekommen ist, dass Sie beim Meister persönlich vorspielen konnten. Wie ging das?
Sein Büro hat bei mir angerufen, ob ich bereit wäre, zu einer Probe zu kommen. Er stellt gerade eine neue Band zusammen. Er hatte ja viele Bands. Er hatte kleinere Gruppen, die wechselten das Personal. Und auch mit den Big Bands, es waren immer verschiedene Leute. Und wie gesagt, er war dabei, eine neue Band zusammenzustellen und fragte, ob ich Lust hätte, zur Probe zu kommen.
Also Sie hatten schon einen gewissen Namen, sonst hätten die Sie ja gar nicht angerufen. Ne?
Wahrscheinlich, ja. Und eins seiner Aufnahmen, die ich sehr gut kannte, eine bekannte Nummer, auch außerdem Goody Goody, das legte er witzigerweise als erstes, wir saßen da, ready to play. Und er sagte, wir spielen ausgerechnet diese Nummer, die ich so gut kannte.
Ja.
Und er packte seine Klarinette aus und spielte auch das Solo ganz fabelhaft, wie auf den Platten, also plattenreif. Jede Fassung wird uns 3 oder 4 Mal gespielt. Und dann plötzlich zeigte er auf mich, ich sollte sein Solo spielen.
Boah, heftig.
Und also gut, das habe ich gemacht und sah während des Spielens, mit dem einen Auge sah ich ihn lächeln davor. Es hat ihm also irgendwie vielleicht gefallen. Und dann bin ich fast 2 Jahre geblieben. Ja.
Ich glaube, der hat auch großes Vertrauen zu Ihnen gefasst, Herr Kühn. Denn
ja,
Sie
stimmt.
durften ihn sogar vertreten zwischenzeitlich, wenn er nicht konnte oder so.
Ja.
War wahrscheinlich auch ein Ritterschlag für den jungen Rolf Kühn.
Ja, na klar war das.
Ja, es war ja sogar so, dass auch berichtet wurde über sie in den einschlägigen Jazz-Zeitschriften. Sie waren wohl offensichtlich auch der neue Stern am Jazzhimmel. Da stand sowas wie der gut aussehende Klarinettist aus Deutschland. Das sind sie ja immer noch. Also sie waren dort schon ein gemachter Mann. Später haben sie ja noch mit anderen Jazzgrößen aus USA gespielt in den 70er, 80er und 90er Jahren. Auch mit Ornette Coleman, Chet Baker, Sarah Vaughan, Cannonball, ja. Adderley und wie sie alle heißen, natürlich noch ein paar mehr. Aber dann sind sie nach 6 Jahren nach Deutschland zurückgekehrt. Warum?
Warum? Ganz einfach. Also man zieht ja nach ein paar Jahren, jedenfalls ich mache das so, Resümee. Und nach 5 Jahren, 6 Jahren hatte ich mir überlegt, eigentlich hast du in diesem Land mehr erreicht, als du jemals erträumen konntest. Wusste aber gleichzeitig mit dem sogenannten Rat Race, was da Tag und Nacht stattfindet in dieser Stadt, will man weiter so leben. Also man ist dauernd unter Höchstspannung.
Das ist schon eine anstrengende Stadt.
Auch eine sehr anstrengende Stadt. Und die Möglichkeiten, die nach Amerika sich in Europa ergaben, waren ja bemerkenswert. Also sprich Schallplattenverträge, Aufnahmen, Konzerte und alles Mögliche. Ich hielt es vom Bauchgefühl her richtig abzubrechen, trotzdem immer wieder gern hinfahren, ja, aber auch wieder gern zurückzukommen, nämlich nach Deutschland oder nach Europa, wie auch immer.
Naja, nach Leipzig sind Sie ja nicht zurückgekommen, sondern nach Berlin. Und das war, glaube ich, 3 Monate vor dem Mauerbau. Und haben hier wieder angedockt am Rias Tanzorchester, glaube ich. Und dann wollten Sie kurz Ihre Eltern besuchen. Und dann ist was passiert, womit Sie nicht gerechnet haben.
Ja, es wurde in der Zwischenzeit, wie wir alle wissen, am 13. August die Mauer errichtet. Und ich hatte einen Vertrag mit der deutschen Konzert- und Gastspieldirektion, die ganze sogenannte DDR bestückte mit Konzerten, mit Aufführungen, Tanzabende oder was weiß ich, und hatte einen Vertrag für Leipzig abgeschlossen während der Leipziger Messe. Aber der eigentliche Grund war der Besuch der Eltern,
ja,
und meinem Bruder. Und das habe ich als Einziger gemacht. Also viele Künstler, die den gleichen Vertrag oder ähnlichen Vertrag hatten, sind schlicht und einfach nicht hingefahren nach dem Mauerbau. Und ich bin der Einzige, weil ich halt eine ganz andere Absicht, ich wollte eigentlich noch meine Eltern besuchen.
Die Mauer war ja auch noch nicht gebaut, das war dieser Zwischenzeit.
Nein, das eigentliche Konzert war während der Herbstmesse, also nach dem Mauerbau.
Ah, okay.
Ja, und das habe ich auch gespielt, laut Vertrag. Und das hat man mir sehr verübelt hier.
Tja. Ja. Das ist schon schade, denn Sie hatten ja Ihre Liebsten immerhin dort in Leipzig zurückgelassen. Ihre Eltern, Ihren 15 Jahre jüngeren Bruder Joachim, der damals ja auch noch Kind war. Ja. Klar, wer hier wen mit dem Jazz-Virus infiziert hat. Wahrscheinlich haben Sie ihm als Kind schon Ständchen gespielt.
Um genau zu sein, ich habe ihn ja kennengelernt, aber 30 Minuten alt.
Ja.
Wir lachen manchmal darüber. Er wurde nachts geboren gegen 1 und am nächsten Morgen dachte ich, es wäre richtig, die Klarinette auszupacken und in seinen Kinderwagen reinzuspielen damit.
Hat offensichtlich geholfen.
Es hat offensichtlich geholfen. Also das sagte mir so mein Bauchgefühl. Mhm. Wäre vielleicht schön, vielleicht gefällt es ihm, vielleicht gefällt es ihm nicht. Dann fängt er an zu schreien, dann hätte ich sofort aufgehört. Aber eigentlich lächelte glücklich und ich glaube, es war nicht falsch zu spielen.
Der Musik ist er treu geblieben. Allerdings hat er ein anderes Instrument gewählt, das Piano. Und heute ist auch Joachim Kühn ein Jazzpianist von Weltrang. Sie machen ja auch viel zusammen.
Ja,
das stimmt. Sie, Rolf Kühn und Joachim Kühn, immer wieder die beiden Brüder. Und Joachim Kühn, Ihr Bruder, ist dann auch irgendwann nach einem Wettbewerb, den Friedrich Gulder initiiert hatte, hier im Westen geblieben. Und Ihre Eltern kamen dann auch ein Jahr später nach, genau in dem Jahr, als es nochmal eine wichtige Station gab in Ihrem Leben. Herr Kühn, aber diesmal für die beiden Kühn-Brüder, Rolf und Joachim, denn sie haben ein Album aufgenommen, das heißt Impressions of New York. Impressions Richtig. Of New York 1967, also 1967. Und das bei diesem Kultlabel Impulse, das war also das Jazz-Label, und dass da ausgerechnet deutsche Musiker ein Album aufnehmen dürfen. Sie waren die Einzigen.
Wir waren die Einzigen.
Das muss ja Wahnsinn gewesen sein
ja.
für Sie.
Also wir haben das Festival in Newport, das berühmte Jazz-Festival, das galt für ganz Amerika als ganz großartiges, und alle großen Namen dieser Jazzwelt traten da auf. Und ich muss noch vorweg sagen, das resultierte nach einem Konzert ein paar Monate früher oder ein Jahr früher sogar, 1966, hier im Berliner Sportpalast mit 8000 Zuschauern, ein rein amerikanisches Programm. Und wir waren die einzigen Deutschen und wurden förmlich gezwungen, vom Publikum eine Zugabe zu geben, was keiner sonst erreicht hat an diesem Abend.
Verrückt.
Und da hat sich Newport ergeben, genau an diesem Abend.
Ja. Ja, das war ein erfolgreiches Jahr. Die Eltern kommen aus der DDR in den Westen und dieses Impulse-Album. Jetzt bleiben wir auch bei der Musik. Auf Ihrem aktuellen Album, Rolf Kühn, gibt es ein Stück, das heißt genau so, Impulse. War der Klarinetten-Großmeister Rolf Kühn mit dem Stück Impulse, so auch wie das Kultlabel heißt, bei dem Sie, Herr Kühn, Ende der 60er Jahre, mit dem Sie riesige Erfolge gefeiert haben, Sie und Ihr Bruder Joachim Kühn. Heute sind Sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, und das, was Sie zu erzählen haben, würde natürlich den Rahmen dieser Sendung sprengen. Das passt in mindestens drei Doppelköpfe. Doch es gibt ein aufschlussreiches Buch über Sie und Ihre künstlerische Entwicklung, über Ihr Leben. Das hat die Journalistin Maxi Sickert geschrieben. Und das heißt Clarinet Bird, erschienen im Bröcking Verlag, auch mit tollen Fotos drin von Ihnen und ja, Ihren Mitstreitern. Ich finde, das wäre auch ein Filmstoff. Das könnte ruhig mal einer machen. So einen Spielfilm über Ihr Leben drehen.
Wäre schön.
Herr Kühn, ja. Sie waren immer ein fleißiger Musiker. Immer und immer wieder haben sich auf Neues eingelassen. Mit fast 40 auch noch Dirigieren studiert, haben etliche Musiken zu Fernseh- und Kinofilmen komponiert. Übernahmen die musikalische Leitung in großen Theatern wie dem Theater des Westens oder dem Thalia-Theater für viele Ur- und Erstaufführungen, Jesus Christ Superstar, 1, 2, 3 oder Der Blaue Engel und viele mehr. Und Sie haben für die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker arrangiert. An was möchten Sie sich noch in den nächsten Jahren heranwagen? Welche Jazzklänge möchten Sie Ihrer Klarinette oder Ihren Klarinetten, es sind ja ein paar, noch entlocken?
Neue Kombinationen, die vielleicht noch niemand gemacht hat vorher. Also ich habe bei der vorletzten Platte den wunderbaren südamerikanischen Mandolinenspieler, habe also Mandolinen mit einbezogen für den Jazz, was also noch niemand gemacht hat. Hamilton de Holanda heißt der Mann, ein absoluter Virtuose, auch auf dem Jazzgebiet. Also man darf sich keine italienische Schnulze vorstellen.
Nicht Mandolinen und Mondschein.
Das in gar keinem Fall. Und ich habe den gehört anlässlich einer Veranstaltung und hatte sofort den Wunsch, mit dem würde ich gern zusammen spielen.
Na ja.
Das hat sich so ergeben. Und ich hoffe für die weiteren Platten natürlich genauso ungewöhnliche Kombinationen, wo man neue Klänge herstellen kann, neue Klangfarben, sei es mit Elektronik und Tuba zum Beispiel oder mit einer Piccolo-Flöte gemischt mit den beiden Instrumenten. Wer weiß es, ich weiß es selbst noch nicht, denke aber sehr früh jetzt schon darüber nach, ja, was wir in dem kommenden Herbst also an Neuproduktionen machen werden.
Wie man es von Ihnen kennt, immer schon einen Schritt oder mehrere Schritte weiter, ja, immer das, in die Zukunft gedacht.
Richtig, ja.
Ja, wenn Sie drei Wünsche hätten, einen haben Sie ja schon gerade geäußert. Wie lauten die anderen beiden?
Dass mein inner Spirit so bleibt, wie es immer in meinem Leben war, zum Beispiel. Das wäre ein Wunsch. Der zweite wäre, dass mir meine unendliche Neugierde erhalten bleibt, immer offen zu sein für neue Dinge in musikalischer und auch natürlich in privater Hinsicht.
Tja, getreu nach Ihrem Motto, Herr Kühn, the best is yet to come. Das
the
Beste
best
kam,
ist jetzt
ne?
zu kommen. Aber und der dritte, sehr einfache Wunsch wäre natürlich wirklich das Wichtigste, was man haben kann, ist die Gesundheit, um meine Wünsche umzusetzen und zu erfüllen.
Ich glaube, da habe ich keine Bedenken.
Nein? Wunderbar.
Sie werden sicher noch einiges von dem umsetzen können. Und es ist ja auch ganz viel geplant. Ich kann hier nur stichpunktartig nennen, was noch kommt. Es ist eine CD-Box geplant zum Beispiel, wo Sie auch dabei sein würden. Was ist das für ein Projekt?
Es ist eine Box, wo eigentlich Jahrzehnte Rückblick da sind, um das zu hören, was mir zum Beispiel in den 80er, 90er Jahren, wie wir gespielt haben und gleichzeitig aber auch das erste Mal auf LP, also Vinyl, die drei letzten Alben wie Yellow and Blue, Stereo und Spotlights. Und nicht zuletzt als Sonderausgabe die beiden Konzerte, die wirklich wichtig waren, nämlich der Berliner Sportpalast mit 8000 Leuten, ja, woraus sich dann Newport ergab. Und das wird eine Sonder-LP, die mit in der Box liegt.
Tja, das klingt gut. Dann wird es einen Film geben über Sie. Am 21. September wird er ausgestrahlt bei Dreisat. Und Sie sind natürlich auf Tournee, und zwar das ganze Jahr über, haben schon Termine für nächstes Jahr. Ja. In Hessen sind Sie am 22. August bei Jazz im Palmengarten.
Das ist richtig.
Dann sind Sie am 24. November im Theaterstübchen in Kassel. Am 20. September gibt es einen Jazz-Talk mit Ihnen im Jazz-Institut in Darmstadt.
Ja.
Und am 29. September wird wahrscheinlich bei Ihnen das Telefon nicht stillstehen und die Gratulationen schon waschkörbeweise angekommen sein, denn dann werden Sie 90 Jahre alt.
Ja.
Ich kann es nicht fassen.
Ja, ich auch nicht.
Rolf Kühn war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Zum Schluss noch ein Stück von dem aktuellen Album Yellow and Blue. Und dabei sind Lisa Wulff am Bass, Tupac Mantila am Schlagzeug und Frank Chastigny am Piano. Und in dieser Besetzung werden sie auch auf Tour gehen. Das Stück heißt Train to Norway.
Recht vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ich bedanke mich, Rolf Kühn.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.